Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 18. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu unseren Themen der Woche. Wir wollen die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage zusammenfassen, kommentieren. Unser Gast ist heute Aleksandra Rybińska, Journalistin. Guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mit der Parlamentswahl in Ungarn an. Die Niederlage für Viktor Orban war sehr schmerzhaft für ihn, aber höchstwahrscheinlich auch für die polnischen konservativen Kreise. Sie haben bis zur letzten Minute eigentlich Viktor Orban unterstützt. Glauben Sie, dass die polnischen Parteien wie Recht und Gerechtigkeit oder auch Konfederacja mit irgendeinem Imageverlust rechnen müssten?
Ich glaube nicht, dass der Ausgang der Wahl in Ungarn sehr viel Bedeutung hat für Polen, ehrlich gesagt. Er hat sicherlich viel Bedeutung für Ungarn und für die Ungarn selber, die ganz offensichtlich eine Veränderung an der Regierungsspitze wollten. Das war eigentlich schon seit letzten Herbst ziemlich klar und ersichtlich. Ich habe eine Niederlage Orbáns erwartet. Die Frage ist, ob der Präsident Karol Nawrocki das Richtige getan hat, indem er sich mit Viktor Orbán getroffen hat, kurz vor der Wahl. Das hat übrigens auch J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, getan. Ich glaube, das sollte so eine Art Signal geben, dass Orbán nicht isoliert ist. Das war ja eines der Hauptargumente seines Rivalen, Peter Major, dass Orbán isoliert ist, dass er schlechte Beziehungen hat mit der Europäischen Union und dass nun Major das alles ändern wird. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich schwerwiegende Folgen haben wird. Ich war bei den letzten Parlamentswahlen in Ungarn und habe von jedem Fidesz-Politiker gehört, wir sind ein kleines Land am Rande Europas und nichts hängt von uns ab. Und ich glaube, in gewisser Weise ist das auch richtig. Dementsprechend natürlich ist das für die konservativen Kreise in Polen der Verlust eines, ja, man kann sagen, Alliierten. Aber so ist das nun mal. Die Regierungen in Europa ändern sich. Mal gewinnen die einen, mal die anderen. Und das Kräfteverhältnis verschiebt sich dementsprechend. Und damit muss man einfach leben. Also ich glaube nicht, dass das schwerwiegende Folgen oder eine Katastrophe daraus entsteht. Orbán hat verloren nach 16 Jahren. Das ist eine sehr lange Zeit. Ich glaube, Angela Merkel hat genauso lange regiert. Und Mark Rutte, glaube ich, hat es auch hingekriegt, in den Niederlanden da 16 Jahre an der Macht zu sein.
Und Helmut Kohl, glaube ich.
Helmut Kohl. Das passiert selten. Das ist eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, die Ungarn waren etwas Orbán müde. Er hat dort auch tatsächlich ein oligarchisches System geschaffen, was es in Polen nicht gibt. Sehr viel Nepotismus, Korruption. Das habe ich auch, als ich da in Ungarn war, bei der letzten Wahl, dann auch so erlebt. Alles, was ich mir angeschaut habe in Budapest, Einkaufszentren. Ach, das ist von dem Orbán, seinem Cousin. Ach, das ist vom Orbán, sein Klassenkamerad. Ach, das gehört und so weiter. Die wirtschaftliche Lage in Ungarn ist schlecht. Und die Fidesz ist an die Macht gekommen, Orbán ist an die Macht gekommen 2010 nach dieser verheerenden Regierung von Ferenc Gyurcsány, der zugegeben hat, öffentlich habe gelogen, er habe alle belogen und dass die wirtschaftliche Situation viel schlechter sei, als er behauptet habe. Also wir haben gelogen und wir werden lügen, hat er gesagt. Und Orbán hat versprochen, das zu ändern. Es sollte einen sehr großen Aufschwung geben in Ungarn. Es sollte alles wirtschaftlich wirklich aufblühen. Ich glaube, diese Versprechungen sind nicht eingehalten worden, letztendlich. Und deswegen ist er abgewählt worden. Natürlich hat die Europäische Union sich sehr bemüht, Peter Maja bei seinem Wahlsieg zu helfen. Aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend war. Ich denke, die Niederlage Orbáns war so groß, das hat die Europäische Union alleine nicht bewerkstelligt. Dementsprechend, also es ist eine Ära zu Ende gegangen. Wir müssen jetzt einfach abwarten, was für eine Politik Maja führen wird. Ich glaube, es wird keine liberale Politik sein, wie das erwartet wird. Maja ist ein konservativer Politiker. Ja, man kann sagen, er ist im Schatten von Orbán politisch aufgewachsen sozusagen. Seine Frau war der Fidesz, Judith Wager, und war Justizminister. Und ich glaube, er ist ein konservativer Politiker und er hat jetzt erstmal zum Beispiel Erziehungsminister gesucht und so weiter und hat tatsächlich eine Kandidatin gefunden bei den Zisterzermönchen, in einer katholischen Schule, eine Lehrerin. Also ich glaube, das ist kein Hinweis darauf, dass es einen sehr, sehr starken Linksschwenk geben wird. Zumindest auch in Fragen der Weltanschauung, denke ich nicht. Ich glaube, was er vor allem will, ist, das Geld zu bekommen von der Europäischen Union, dass Viktor Orban eingefroren wurde aus dem Wiederaufbaufonds, Corona-Fonds. Das sind eine wirklich erhebliche Summe für ein kleines Land wie Ungarn, nämlich 7 bis 9 Milliarden Euro. Und die wirtschaftliche Lage ist, wie gesagt, schlecht. Und ich denke, es wird ihm daran liegen, sich mit der Europäischen Union gutzustellen, damit das Geld weiter fließt. Aber ich würde jetzt hier keinen starken Linksschwenk erwarten. Ich glaube, er wird auch diejenigen enttäuschen, die darauf hoffen, dass er das gesamte oligarchische System abbaut. Ich glaube, er wird versuchen, es zu übernehmen. Wenn man ihn sich angeschaut hat, seine Auftritte, es gibt ein kleines, er hat sich ja von seiner Frau scheiden lassen, von der Judith Wager, sie hatte nichts Gutes über ihn zu sagen, aber ich glaube, es ist ein kleines Element von Rache in dem Ganzen enthalten und ich glaube, wir werden dort einen Machtkampf sehen, von Fidesz ja eben weiterhin stark, also in der Opposition, aber sie hat tatsächlich die Wirtschaft komplett übernommen. Es wird einen Versuch geben, ihr diesen ganzen Wirtschaftsbereich wieder zu entreißen. Es wird also spannend, denke ich mal, in Ungarn, aber ich glaube nicht, dass es wirklich sehr, sehr wichtig oder ausschlaggebend sein wird für Polen. Dieses ganze Visegrad-Format ist ohnehin tot, schon seit längerer Zeit. Ich glaube, mit der Regierung Donald Tusk, die ist grundsätzlich nicht besonders an diesen Formaten interessiert. Ich glaube, auch in der Ukraine-Politik hat Maja ganz klar gesagt, kein Geld für die Ukraine und wir sind zu arm, hat er gesagt, hier in Ungarn, wir haben kein Geld. Also die 90 Milliarden, die eigentlich vorgesehen waren für Zelensky, die will er auch nicht freigeben. Also ich glaube, so ein leichter Partner wird er nicht für den Westen. Ich glaube, hier in Polen kommen wir schon damit klar.
Wie erklären Sie sich aber die Unterstützung der PiS-Partei für Viktor Orban, von dem man wusste, dass er ein korruptes System aufgebaut hat?
Also ich glaube, man hat wahrscheinlich gehofft, dass das ihm helfen wird, die Wahlen doch zu gewinnen. Das ungarische Wahlsystem ist sehr kompliziert. Und es hätte nur ein paar Stimmen mehr gereicht, ein paar Direktmandate mehr und das Ergebnis hätte komplett anders ausgesehen. Ich glaube, man hatte gehofft, er hat vielleicht darum gebeten, das weiß ich nicht, aber man hat offensichtlich darauf gehofft, ihm auf diese Art und Weise zu helfen. Man kann darüber streiten, ob das vernünftig war oder nicht. Es gibt hier in Polen auch auf konservativer Seite diejenigen, die sagen, die polnischen Politiker hätten sich hier auf konservativer Seite praktisch bloßgestellt. Ich glaube wirklich nicht, dass das so wichtig ist. Aber die Idee, glaube ich, war die, dass man ihm auf der letzten Geraden hilft, vor allem wo es dann schon im Herbst ausgesehen hat, dass es nicht gut wird, nicht einfach wird zumindest. Niemand wollte so recht den Umfragen glauben. Es scheint ein ganz allgemeines Phänomen zu sein, dass man den Umfragen nicht mehr glaubt. Und dementsprechend, glaube ich, war das wirklich so gedacht, um zu zeigen, er ist nicht isoliert, er ist nicht allein. Der ist unser Partner, wir haben ähnliche Werte und deswegen muss man ihn unterstützen. Darüber kann man streiten, ob das vernünftig war.
Nach der Orban-Niederlage ist das Thema der zwei polnischen Asylanten in Budapest aufgetaucht. Zbigniew Ziobro und Marcin Romanowski, zwei Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit, haben politisches Asyl in Ungarn beantragt, das auch bekommen und nun taucht die Frage auf, ob die beiden nach Polen zurückkehren werden. Das wünschte sich die Regierungskoalition. Wird das gelingen?
Das glaube ich nicht. Sie werden sicherlich woanders hin weiterreisen, wenn ihnen denn dieses Asyl wieder abgesprochen wird. Ich glaube nicht, dass sie nach Polen zurückkehren, da sie hier keinen fairen Prozess erwarten, sondern man kann wirklich sagen, durch die Aussagen von Politikern der Regierungskoalition, die bereits hundertfach erklärt haben, das seien Verbrecher und Gangster und gehören ins Gefängnis, dass die Verurteilung bereits stattgefunden hat, bevor es überhaupt, wir kennen ja die Anklageschrift nicht, genau, ist alles völlig offen. Aber laut Politikern der Regierungskoalition sind sie bereits verurteilt. Dementsprechend erwarten sie, dass sie hier keinen fairen Prozess bekommen, dass sie verurteilt werden, ganz egal wie die Beweislage aussieht. Aufgrund dieser Tatsache haben sie dort Asyl erhalten von Viktor Orban. Es hat ja ein Gericht in Ungarn, es erscheinen ja Gericht über Asyl und hat die Beweislage hier überprüft in Polen und das Gericht ist dann auch zu dem Schluss gekommen, dass es keine Beweise gibt, ausreichende, um sie zu verurteilen, oder dass sie sicherlich verurteilt würden sie in Polen bleiben. Deswegen glaube ich, dass sie weiterreisen werden, vielleicht in die USA, ich weiß es nicht, ich habe keine Informationen darüber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier zurückkehren. Ich finde auch die Aussagen von Peter Major, dem Wahlsieger in Ungarn, erstaunlich. Also er hat gesagt, wir nehmen ihnen jetzt dieses Asyl weg, darüber entscheiden Gerichte. Das heißt, er hat praktisch bereits den Gerichten gesagt, wie sie entscheiden soll. Das scheint in der letzten Zeit in Mode zu sein, auch bei uns hier in Polen dementsprechend. Man geht aber mit politischem Willen über Recht und Gesetz hinweg.
Nach den Wahlen in Ungarn sagte Premierminister Donald Tusk, die Gesellschaften in Europa können Politiker mit autokratischen Tendenzen einfach bei den Wahlen abwählen und es gebe gar keinen Rechtsruck in der europäischen Politik. Gibt es ihn tatsächlich nicht oder irrt sich der Premierminister?
Ja, gibt es einen Rechtsruck. Also ich glaube, es gibt schon eine Verschiebung auf mehr konservative Positionen. Und ich finde es lustig, dass der Premierminister sagt, den gibt es nicht, wo er doch selber schon mehrfach in diese Richtung gerückt ist. Ja, zum Beispiel während der Wahlkampagne für den letzten Parlamentswahl, ne, 2023, da war das plötzlich ein patriotischer Donald Tusk, der uns da gegenüberstand. Und plötzlich war der Grenzzaun nicht dicht genug an der Grenze zu Belarus. Plötzlich Abschiebungen, plötzlich, ja, wir wollen keine Migranten, schrecklich. Ein Jahr davor erzählte er was komplett anderes. Die armen Menschen, die hierher kommen, sie suchen eine Heimat. Das hat sich dann plötzlich komplett verändert. Also ich glaube, grundsätzlich gibt es eine negative Einstellung zur Massenimmigration in der Europäischen Union. Wenn man sich die Umfragen in allen Mitgliedsländern anschaut, dann gibt es das gleiche Bild. Ich weiß nicht, ob das ein Rechtsruck ist oder ob das eine vernünftige Position ist angesichts der Konsequenzen dieser Massenimmigration, die, glaube ich, alle westlichen, vor allem EU-Länder, zu spüren bekommen haben. Es gibt ein wachsendes Misstrauen gegenüber den Institutionen der Europäischen Union. Das ist auch in der Corona-Krise, glaube ich, sehr deutlich geworden. Wir hatten ja eine Migrationskrise in sehr ernsthaft in 2015. Wir hatten vorher eine Finanzkrise, wo die Menschen angefangen haben zu zweifeln, ob es sich gut leben lässt in der Europäischen Union, ob die nächsten Generationen besser leben werden als die vorherigen. Dann Corona. Es gibt einen gesunden Menschenverstand bei den Leuten hier in der Europäischen Union, bei den Bürgern und ein Misstrauen. Und man kann das Rechtsruck nennen, kann das nennen, wie man will. Davon profitieren Parteien, die gegen das Establishment auftreten. Die haben wir inzwischen in allen Ländern der Europäischen Union. In manchen, wie in Schweden, regieren sie mit, ob das nun als leiser Koalitionspartner. Aber ja, doch, es gibt ihn, wenn man ihn als Rechtsruck bezeichnen will. Und da hat der Premierminister Unrecht, aber er hat sicherlich Recht damit, dass man Regierungen abwählen kann. Und ich glaube, Regierungswechsel sollten grundsätzlich in einer Demokratie so stattfinden, dass man, wenn man eine Partei nicht mag, dass man sie abwählt. Und nicht wie zum Beispiel in Rumänien, dass man dann die ganze Wahl für ungültig erklärt, wie die Präsidentenwahl, ja, und dann einfach von neu wieder anfängt, weil der falsche Kandidat gewonnen hat. Also ich glaube, so sollte man das nicht machen. Und ich hoffe, dass unsere wunderbaren Regierungsvertreter hier in Polen nicht auf die Idee kommen, das rumänische Experiment bei uns zu wiederholen.
Schauen wir auf die Oppositionsreihen. Der ehemalige Premierminister Mateusz Morawiecki hat einen Verein gegründet, Entwicklung Plus, Rozwój Plus. Er meint, es sei keine Alternative zu der Partei Recht und Gerechtigkeit. Die Parteiführung befürchtet aber eine Spaltung. Verstehen Sie das Spiel von Mateusz Morawiecki?
Also ich glaube, er fühlt sich ein wenig übergangen. Ich denke mal, es gibt verschiedene Fraktionen in der Recht und Gerechtigkeit. Und da gibt es besonders eine Fraktion, die wird, glaube ich, Maschlage genannt. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Irgendwas mit Butter. Butterer? Ich weiß es nicht. Ich werde nicht wagen, hier eine Übersetzung vorzuschlagen. Aber die übt großen Druck auf ihn auf und auf seine Fraktion, regelrecht in die Richtung hin, um sie aus der Partei hinaus zu werfen. Er ist nicht gewählt worden als derjenige, der jetzt hier durch ganz Polen fährt und sozusagen die Leute ein bisschen mobilisiert, die Wähler. Das ist Professor Przemysław Czarnek, der da gewählt worden ist für diese Aufgabe. Ich glaube, er ist für den Verschleiß bestimmt. Je länger er fährt, desto mehr sieht man das. Aber es brauchte jemanden, der die Wähler mobilisiert. Die Recht und Gerechtigkeit ist nach der Präsidentenwahl, anstatt dass das ein mobilisierendes Element hätte sein können, ne? Die Wahl. Ne? Karol Nawrocki hat die Wahl gewonnen, also die Richtung sollte zufrieden sein, wunderbar. Und es hätte also mit neuem Elan tatsächlich was ganz anderes ist passiert. Man hat offensichtlich bei der Recht und Gerechtigkeit geglaubt, nach der Präsidentenwahl, dass die Koalition, die Regierungskoalition zerfällt. Da das nicht eingetreten ist, haben sich die Herrschaften angefangen zu streiten. und sich gegenseitig zu bekämpfen und zu versuchen, ihre Position zu stärken innerhalb der Partei. Und das ist in einen richtigen Fraktionskampf ausgeartet. Und sie haben angefangen, das ist natürlich ersichtlich gewesen für die Wähler, für die Menschen. Die haben das alles auf verschiedenen sozialen Medien verfolgt, wo sich die dann gegenseitig beleidigt haben, die Herrschaften. Und sie haben angefangen, wirklich in den Umfragen zu verlieren. Ja, es ist ein richtiger Rutsch nach unten. Und natürlich hat Jaroslaw Kaczynski, der Vorsitzende der Recht und Gerechtigkeit, dann irgendwann die Handbremse gezogen und gesagt, so, jetzt aber Schluss. Und er musste jemanden wählen, der sozusagen, damit der Kampf aufhört, zu sagen, das ist derjenige, der Premierminister wird in der Zukunft. Der fährt jetzt los und mobilisiert die Wähler. Und er hat, glaube ich, das kleinste Übel gewählt. Ich glaube, bei all den Fraktionen war Przemysław Czarnek das kleinste Übel, um eben diesen Streit beizulegen. Natürlich war Mateusz Morawiecki nicht glücklich, dass er da übergangen wurde. Ich glaube, er hat große Ambitionen. Er wäre gerne nochmal Premierminister. Er war ja schon Premierminister viele, viele Jahre. Er wäre gerne wieder. Dementsprechend führt er jetzt so ein Spiel, glaube ich, mit dem Rest der Partei. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, wir wissen es nicht wirklich. Das heißt, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert. Und es ist durchaus möglich, Tadeusz Morawiecki repräsentiert eher gemäßigte Wähler, die eher am linken Rand der Recht und Gerechtigkeit zu finden sind. Also das sind Politiker, die auch Wähler im Zentrum, ja, in der Mitte anziehen. Und dann haben wir Przemysław Czarnek, er repräsentiert eher die Wähler weiter rechts. So. Und die Recht und Gerechtigkeit hat das Problem, dass sie versuchen muss, beide Wählergruppen anzuziehen. Das heißt, viele Wähler sind weggegangen von der PiS zu der Konfederacja, auch zu der Partei von Grzegorz Braun, also weiter nach rechts. Und ein Teil der Wähler ist zum Zentrum abgewandert, zur Mitte. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, eine sehr schwierige Operation, da ein Gleichgewicht zu finden. Wenn man zu weit nach rechts geht, verliert man die Wähler näher der Mitte. Wenn man zu weit in die Mitte rückt, fallen die anderen weg. Und ich glaube, dass vielleicht diese ganze Operation, die wir im Augenblick beobachten, der Versuch ist, diese beiden Wählergruppen zu halten. Also sagen, ja, wir haben Mateusz Morawiecki mit seinem Verein, der noch nicht die PiS verlässt. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein Angebot für jemand anderes. Also vielleicht ist das alles politisches Theater. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, Mateusz Morawiecki versucht, etwas zu bekommen von Jarosław Kaczynski, zum Beispiel seine Ambitionen zu erfüllen. Denn das Spiel ist riskant. Wir haben das alles schon gehabt hier. Wir hatten das solidarische Polen, das hat die Rechte und Gerechtigkeit verlassen, hat 3% bei den Wahlen bekommen oder irgendwas so ferner liefen. Und dann mussten sie geknickt wieder zurückkehren zur Rechte und Gerechtigkeit und haben ihre Position nicht gestärkt. Wir haben auch viele kleine Parteien, wie jetzt der dritte Weg, das ist das Polen 2050 und die Bauernpartei, die haben verloren daran, dass sie in dieser Regierungskoalition als kleine Parteien mitmachen. Denn sie wurden praktisch einverleibt von der Bürgerplattform. Das passiert oft. In Deutschland haben wir das Beispiel der FDP. Die FDP war bei der Ampelkoalition und heute, wo ist die FDP heute? Ich habe mir Umfragen angesehen in Deutschland. Die meisten Leute sagen, die FDP sei nicht mehr wählbar. So. Und das ist natürlich immer das Risiko. Wenn Mateusz Morawiecki PiS verlässt, eine eigene Partei gründet, wird er dann von der PiS als Partner behandelt? Oder wird er so behandelt, wie Donald Tusk seine Koalitionspartner behandelt hat, jetzt über die letzten 2,5 Jahre, wo sie praktisch platt gemacht wurden? Ja, es ist ein Risiko, weil man kann Partner sein, es kann was draus werden, aber es kann auch eine Katastrophe sein. Ich glaube, das sind alles Dinge, die Mateusz Morawiecki abwägen muss. Und Umfragen, ich weiß, dass sie selber eigene Umfragen machen, wo dann dabei herauskommt, man habe 10% Wählerpotenzial. Das ist alles schön auf dem Papier, aber wir haben 1,5 Jahre bis zu den Wahlen. Und die meisten Menschen entscheiden kurz vor der Wahl oder selbst am Wahltag, wen sie wählen. Das heißt, wenn heute da 10% steht, kann in 1,5 Jahren da 2% bei rauskommen. Und das wäre eine Katastrophe. Es ist mit sehr vielen Risiken behaftet. Dementsprechend, glaube ich, ist es noch zu früh, um zu beurteilen, was da wirklich los ist. Ich glaube, wir werden es sehen in ein paar Monaten, wenn, ich glaube, im Herbst dann wirklich die Wahlkampagne anfängt vor den nächsten Parlamentswahlen und wir dann sehen werden, wer sich für was entschieden hat. Ich glaube, erstmal werden sie jetzt die Recht und Gerechtigkeit nicht verlassen, Und das Spiel wird noch ein bisschen weitergehen. Und ich glaube, irgendwann im Herbst werden wir wahrscheinlich wissen, was es damit auf sich hat.
Die Partei Polska 2050 ist auseinandergefallen. Die Bauernpartei PSL sieht in den Umfragen ziemlich schlecht aus. Dagegen die Linke wächst in den Meinungsumfragen in den letzten Monaten. Sejmmarschall Włodzimierz Czarzasty kritisiert den amerikanischen Präsidenten, kritisiert den amerikanischen Botschafter in Polen, kritisiert den polnischen Präsidenten. Und wie es scheint, es wirkt. Ist er in politischer Topform, Włodzimierz Czarzasty?
Ja, schwer zu sagen, ob er in politischer Topform ist, da ich seine Auftritte ziemlich peinlich finde. Aber ich glaube, es gibt einen Teil der Wähler in Polen, denen das gefällt, die eher links einzuordnen sind, die antiamerikanisch sind, die der Meinung sind, Donald Trump sei ein oranger Hitler und das Böse schlechthin. Und es gibt tatsächlich einen Teil der Wählerschaft, der so denkt, und dem das gefällt. Włodzimierz Czarzasty, ein ehemaliger kommunistischer Funktionär, der jahrelang darüber gewacht hat, dass es in Polen keine freien Wahlen gibt und dass die Sowjetunion weiter darüber entscheidet, wie wir leben und dass die Polen gar nicht demokratisch leben dürfen, spielt heute den Demokratieverteidiger schlechthin. Es ist der Mann, der uns vor dem orangenen Hitler rettet, von all dem Bösen dieser Welt. Und das erstaunlicherweise funktioniert. Und es gibt Leute, die das überzeugt. Und ich glaube aber nicht, dass er sich das selbst ausgedacht hat. Ich glaube, das ist eine Rolle, die ihm zugeschrieben worden ist von unserem wunderbaren Premierminister Donald Tusk, der sich das nicht erlauben kann. Er kann Donald Trump nicht beleidigen, so wie er vielleicht gerne möchte, sondern er braucht jemanden, der diese schmutzige Arbeit für ihn tut. Und Włodzimierz Czarzasty ist sehr gerne dazu bereit. Ich glaube, das ist das Ende seiner politischen Karriere. Wir sprechen von jemandem, der nicht jung ist, der eigentlich als Vorsitzender des Sejm ist er eigentlich wirklich am, das ist das höchste Amt, das er jemals bekleiden wird. Und ich glaube, das weiß er auch. Und ich denke, er hat sich ausgedacht, dass für das Ende seiner politischen Karriere er dann nochmal so richtig draufhaut. Und das tut er. Ich find's peinlich, aber die Linke war in den letzten Jahren wirklich schwach in den Umfragen. Das ist eine Partei, eine Parteiengruppe inzwischen. Die ist sehr gespalten, die Linke bei uns. Das sind alles Kleinstparteien, wenig Zuspruch in den Umfragen. Und dass man da 2, 3, 4% dran gewinnen kann vor den Wahlen, das ist die Garantie, dass man ins Parlament einzieht. Dank dieses Unsinns, dass sie sich da wirklich dann teilweise mit dem amerikanischen Botschafter bekriegt. Also das gefällt einem Teil der Wähler. Und damit vielleicht schaffen sie es, ein vernünftiges Ergebnis einzufahren bei den nächsten Wahlen. Ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Und natürlich auch darum, die schmutzige Arbeit für Donald Tusk zu tun, der einerseits die Amerikaner nicht vergeulen will, aber andererseits versucht, hier die Position von Berlin und Paris und diese Idee einer strategischen Autonomie Europas zu stärken. Und Włodzimierz Czarzasty spielt seine Rolle in dem Sinne ganz gut.
Eine letzte Frage noch. Es war eben Włodzimierz Czarzasty, der es erlaubt hat, die neu gewählten Richter des Verfassungsgerichts vor dem Sejm zu vereidigen. Heißt es, dass die Institution wieder funktionieren wird?
Ja, das ist die Frage, denn man muss sich einfach mal vorstellen, dass 6 Richter, das sind Personen, die an Gerichten zu Recht gesessen haben, 6 Richter in einem Saal des Parlaments, wo Włodzimierz Czarzasty anfangs gesagt hat, das war seine Idee, dann hat er gesagt, er hat ihnen nur den Saal geliehen. Man muss sich immer absichern auf jede Seite. 6 Richter, die Richter des Verfassungsgerichts werden sollen, haben einen Eid geleistet in Anwesenheit eines Notars. Notare können nur zivilrechtliche Fragen beeidigen, nicht Staatspositionen beeidigen oder besetzen. Ein Notar ist nicht dazu berechtigt. Also sie standen in einem Saal und haben ihren Eid abgelegt in Anwesenheit eines Notars und einem Haufen Abgeordneter, von denen einer geschrien hat, der Präsident ist aber nicht hier. Und das ist richtig, das war das Hauptproblem. In der polnischen Verfassung steht, dass Kandidaten für das Verfassungsgericht ihren Eid in Anwesenheit des Präsidenten ablegen müssen. Also sie müssen den Präsidenten anschauen und er muss da sein mit seinem Körper und seinem Geist und dann sprechen sie in seine Richtung. Der Präsident war aber nicht anwesend, da er diese Richter nicht vereidigen wollte. Dementsprechend ist das ungültig. Hat aber ein unglaubliches Theater in den Medien hervorgerufen, was ganz günstig war, weil es gibt im Augenblick in der Bürgerplattform eine Pädophilie-Affäre und die konnte man dann sehr geschickt mit diesem Vereidigungsunsinn übertünchen. So, und für eine Woche haben wir uns mit nichts anderem beschäftigt, außer mit diesem Zirkus. Meine Frage ist aber, will ich als Bürger, dass Richter, die bei sowas mitmachen, bei solchem Unsinn, will ich, dass die Verfassungsrichter werden? Will ich, dass Menschen, die so unernst an ihre Aufgabe, Verfassungsrichter ist sehr wichtig, wichtige staatliche Funktion, dass solche Menschen, die bei sowas mitmachen, dass die Verfassungsrichter werden? Ich glaube nicht. Was kann ich erwarten an ernsthaften Urteilen, die gut durchdacht sein müssen und auf Recht basiert, von Richtern, die das Recht brechen und ihren Eid ablegen zur Wand? Also das ist schon beunruhigend, weil was ist das Verhältnis dieser Richter zum Staat? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Also man kann darüber lachen, haha, lustig, ja, Zirkus, aber ein ernsthafter, demokratischer Staat, sowas sollte überhaupt nicht stattfinden. Und es gibt natürlich einen Kompetenzstreit darüber, ob der Präsident diesen Eid von diesen Richtern abnehmen muss, ob er einen bestimmten Zeitrahmen dafür hat. In der Verfassung steht aber nichts dazu, auch in den entsprechenden Gesetzen steht dazu nichts. Er kann sich also Zeit lassen. Die Bürgerplattform der Regierungsparteien sind anderer Meinung. Man kann natürlich Kompetenzstreitigkeiten führen, man kann auch versuchen, sie irgendwie beizulegen. Aber sowas ist natürlich meiner Meinung nach ein Skandal und es macht das Verfassungsgericht vor allem lächerlich. Weil zwei dieser sechs Richter sind schon bereits vereidigt worden vorher vom Präsidenten. Warum haben die daran teilgenommen? Ist etwas, was ich mir nicht erklären kann, außer ideologischer Überzeugung. Das heißt, aus dem Willen heraus, das zu tun, was der Premierminister und die Regierungskoalition von ihnen erwartet. Und ich glaube, Richter sollten unabhängig sein. Und ein Richter, der am Verfassungsgericht sitzt, sollte nicht vor allen Dingen darüber nachdenken, ob das, was er tut, dem Premierminister gefällt. Das sollte nicht sein erster Gedanke sein. Dementsprechend, wir haben uns hier in Polen schon inzwischen daran gewöhnt, dass das so verläuft. Wir haben einen Triumph des politischen Willens über Recht und Gesetz. Das ist, glaube ich, so der rote Faden, der sich durch diese Regierung zieht seit Dezember 2023.
Und ich glaube, auch in einem Jahr werden wir über das Funktionieren des Verfassungsgerichts diskutieren, obwohl diese Institution aus der Perspektive der Bürger sehr, sehr wichtig ist. Alexandra Debinska, Journalistin, vielen Dank für das heutige Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das waren die Themen der Woche. Das Gespräch finden Sie auch online unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören, do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.